dass es Texte von hierzulande durchaus zwar nicht bekannten, trotzdem in anderen Ländern in anderer Sprache geschätzten Autoren und Autorinnen zu hören gibt, welche mitunter nur als extra für Sprachsalz übersetztes Manuskript vorliegen. Ich also Texte nur hier hören und erleben kann. Ich persönlich halte dies für eine Unerlässlichkeit im Zusammenhang mit einem Literaturfestival. Ich darf Ihnen hier und heute einen Autor vorstellen, von dem ich nur ein Buch in deutscher Übersetzung ergattert habe und aber davon so begeistert war, dass ich ihn hierher nach Hall eingeladen habe. Und da dieses deutschsprachige Buch, die Erzählung Maskenball auf Minitel, leider restlos vergriffen ist, wird Thomas nur einen kurzen Teil daraus vorlesen und sonst aus dem neuesten Gedichtband La France au quatre vents lesen und die von Gabriel Wennemeyer eigens für Sprachsalz verfertigten Übersetzungen werden von unserem geschätzten Schauspieler Thomas Gassner gelesen. Francis Combe, der unter anderem Heinrich Heine ins Französische übersetzt hat, sagt, dass sich beim Übertragen seiner Gedichte ins Deutsche sich exakt dieselben Problemstellungen ergeben haben wie jene bei der Übertragung von Heine ins Französische. Ich kann hier natürlich nicht näher darauf eingehen, aber so viel sei noch erwähnt. Francis Combe, der selbst Direktor eines namhaften Pariser Poesiefestivals ist, liest an vielen Festivals, zum Beispiel in Korea, Kolumbien, USA, zuletzt in China. Begrüßen Sie mit mir Francis Combe und Thomas Gassner.
Zuerst muss ich sagen, dass ich sehr froh hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
Francis hat mich gebeten, ein wenig über dieses Buch im Vorfeld zu berichten. Also Maskenball auf Minitel heißt das Buch, eine moralische Erzählung. Der Untertitel ist ihm deshalb wichtig, weil es in der Tradition, der französischen Tradition der Literatur des 18. Jahrhunderts eine moralische Erzählung, eine gesellschaftskritische moralische Erzählung ist, in dieser Tradition, übersetzt von seinem leider schon verstorbenen Freund Gerhard Leo. Gerhard Leo, ein Deutscher, der als Deutscher in der französischen Resistance mitgekämpft hat. Und genannt wurde dort L'Escapé, der Flüchtling. Also übersetzt von Gerhard Leo, einem Flüchtling. Minitel war der Vorläufer des Internets. Dieser Roman ist geschrieben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo es bei uns noch kein Internet gab. In Frankreich war dieses Minitel überall beliebt. Man konnte ohne Bilder nur schriftlich Nachrichten verschicken, Wetterprognosen nachschauen, Karten bestellen und so weiter. Und es gab schon diese anonymen Chatrooms, wo man sich mit einem Namen einloggen konnte und anonym kommunizieren. Der Protagonist des Romans nannte sich Wolke und kam mit verschiedensten Personen, meistens weiblichen Personen, in Berührung. Und daraus ein Kapitel. Unter dem Balkon einer Marquise. Man trifft allerhand Leute auf dem Bildschirm des Minitel. Neurastheniker und lustige Gesellen, Einsame und solche, die sich nur in der Menge wohlfühlen, Unverheiratete beider Geschlechter und Paare, die etwas Neues erleben wollen, Schüchterne, Unerfahrene und routinierte Teilnehmer an Sexpartys, die aus Angst vor AIDS die Szene gewechselt haben und jetzt den sicheren Verkehr suchen, oder jene aseptische Form des Austausches, wie man ihn eben mit Minitel praktizieren kann. In der Regel ging es mit den zufällig angeknüpften direkten Dialogen nicht sehr weit. Mehrmals bin ich übrigens auf Minitellisten gestoßen, die mir sagten, dass sie vom oberflächlichen Charakter der Angelegenheit mehr als genug hätten. Ich selbst hatte allerdings mit Äpfelchen die Erfahrung gemacht, dass man das Stadium der mehr oder weniger reservierten Gespräche überwinden und wirklich jemanden treffen konnte, ohne deshalb in die Tiefe zu gehen. Wir hatten uns kaum gestreift, wie zwei Mauersegler im Flug, leicht und ohne Erinnerung, zwei Fremde, zwei Unbekannte, ohne Vergangenheit oder Zukunft. Eine aufschlussreiche Erfahrung. Etwas enttäuschend, aber vielleicht war es besser so. Da ich schon einmal in Äpfelchens Wohnung war, hätte ich ihre Spur vielleicht wiedergefunden, wenn ich mich darum bemüht hätte. Aber ich habe es nicht versucht. Ich konnte mir nicht vorstellen, ein festes Verhältnis mit diesem Mädchen einzugehen, das den raschen Partnerwechsel der Liebe vorzog. Denn ich war alles andere als ein Schürzenjäger. Aber so ist der Mensch nun einmal. Obgleich ich meine Erfahrungen schon gesammelt hatte, verbrachte ich doch weiter meine Abende vor der Tastatur und suchte Abenteuer. Minitel ist wie ein Karneval. Jeder trägt eine Maske. Da gibt es solche, die in der heidnischen Tradition des Faschingsdienstags stolz ihre derben Pseudonyme hervorkehren wie Dickschwanz, Langrute oder Großpimmel. Und das sind häufig diejenigen, die dahinter ein zartes Gemüt verbergen. Und dann gibt es die Raffinierten. Einige spazieren herum, den Kopf in großen, grimassenschneidenden Figuren aus Pappmaché. Andere, sensibel und vornehm, tragen Masken aus Samt oder Seide, die das Gesicht nicht verzerren, sondern verschönern und dem Blick etwas Geheimnisvolles verleihen. Einst, zur Zeit des Rokoko, der Hofdamen und Ritter mit gepuderten Perücken, trafen sich junge Leute von Stand in den Alleen des Palais Royal, um ihre Zeit zu vertreiben, Liebesbriefe auszutauschen, Rendezvous zu vereinbaren und jungen Damen den Hof zu machen. Heute flirtet man auf dem Minitel. Der schützende Schatten der Säulengänge vergangener Jahrhunderte ist dem elektronischen Wunder der Videotext-Terminals gewichen. Die Figuren von Watteau machten noch einen Hofknicks. Die heutigen drücken die Taste Connection End, um sich am Tanz zu beteiligen. Minitel ist ein Maskenball, auf dem man sich verkleidet, um sich leichter enthüllen zu können. Es ist ein geheimer Karneval, auf dem jeder im Schweigen der Nacht unter dem Schleier der Anonymität den leichten Wein der Freiheit probieren und sich daran berauschen kann. Es ist eine Dorfkirmes, wo man eine Nacht lang in geliehenen Kleidern alle Verrücktheiten begehen kann, ein Freudenfeuer der Johannisnacht, bei dem man, um die Sonnenwende zu feiern, in eine andere Rolle schlüpfen, die Tabus durchbrechen und mit der Nachbarin schlafen kann. Es ist auch ein mondäner Empfang, zu dem sich jeder selbst einlädt, ein venezianischer Karneval an den Ufern der Seine, wo man ganz zufällig in der Menge irgendeinem Ersatz Casanova begegnet. Auf diese Weise habe ich eine Marquise kennengelernt. Als ich sie unvermittelt fragte, wie geht es dir, Marquise? Musterte sie mich einige Sekunden und gab mir dann zurück, wer bist du, Lümmel, der es wagt, mich zu duzen? Von dieser Zurechtweisung erbost, setzte ich eine deutliche Botschaft für sie ab. Du sollst wissen, mein Mädchen, sagte ich ihr, dass es von hoch oben betrachtet für eine Wolke keinen großen Unterschied zwischen einer Marquise und einer Zofe gibt. Nach so einer Einleitung war zu befürchten, dass unser Gespräch rasch beendet sein könnte und die Marquise mich auffordern würde, meiner Wege zu gehen. Aber ganz im Gegenteil. Deine Unverfrorenheit gefällt mir, du Flegel, sagte sie zu mir. Verrate mir, wer du bist. Ein aufrichtiger Mensch oder einer dieser Snobs, die sich in den Salons herumtreiben? Eine Wolke. Nur eine Wolke, die mit dem frechen Wind fliegt. Wisse, Unverschämter, dass ich die Freier, welche die Gebräuche missachten, nicht ertrage. Bevor du zu weit gehst, sage ich dir lieber gleich, dass ich die Frechen nicht mag. Hochverehrte Marquise, antwortete ich ihr, wenn die Wolken nicht immer brav sind, so sind sie doch meist geduldig, leicht und sanft. Aber sprechen wir doch lieber von ihnen. Was willst du wissen? Wusste ich das selbst? Vielleicht wollte ich nur erfahren, wer sich hinter dem Fächer dieser aristokratischen Pseudonyme verbarg. Vielleicht die Tochter eines Botschafters, die sich in schlechte Gesellschaft begeben wollte? Oder eine alleinstehende junge Frau, Angestellte in einem Sozialamt, die seit der Oberschule davon träumte, Schauspielerin zu werden? Ganz im Stile Molières fragte ich sie: Wer bist du, schöne Marquise? Bist du Gefangene eines alten, eifersüchtigen Arnolf? Oder hat man dich irgendeinem geizigen Gérant versprochen? Zum Teufel mit den Aufdringlichen. Um die Wahrheit zu sagen, suche ich meinen Leandre, den ich noch nicht gefunden habe. Leandre war ein Vorname, der mir nicht zusagte, aber was soll's. Ich war bereit, den Leandre im Salon dieser Marquise zu spielen und sei es nur aus Höflichkeit. Unser improvisiertes Gespräch dauerte länger als eine Stunde. Wir hatten gescherzt, hatten höflich miteinander geplaudert, aber als die Marquise erklärte, dass sie sich nun in ihre Privatgemächer zurückziehen wolle, wusste ich nicht mehr über sie als am Anfang. Sie blieb für mich ein Rätsel, eine Schatulle, elegant dekoriert, zu der ich keinen Schlüssel hatte. Am nächsten Tag traf ich die Marquise wieder. Nach wie vor drückte sie sich in der Sprache vergangener Jahrhunderte aus, aber wir waren bereits alte Bekannte. Die Schöne zeigte sich zugänglich und, obwohl ich an sich keine Sympathien für die Aristokratie habe, glaubte ich, dass wir uns mochten. An diesem Abend sprachen wir etwas mehr von ihr. Ich erfuhr, dass sie ihre Kindheit in der guten Stadt Saint-Denis verbracht hatte. Stadt der ruhenden Könige und des sich erhebenden Volkes, wie der Dichter sagt. Ich erfuhr auch, dass sie schon als kleines Mädchen von Prinzen und Prinzessinnen geträumt hatte. Erwachsen geworden, arbeitete sie tagsüber in einem Büro und nachts begnügte sich damit, die Marquise auf dem Bildschirm zu spielen. Mehr wusste ich nicht von ihr. Vergeblich bat ich sie, mir ihre Telefonnummer zu verraten. Trotz unserer angenehmen Gespräche weigerte sich die Marquise jedoch hartnäckig. Da ich ihre reservierte und hochmütige Haltung tadelte und über die Arroganz der Aristokratie schimpfte, wollte sie mich besänftigen, indem sie mir eine Geschichte erzählte. Seit einem Missgeschick, das ihr widerfahren war, hatte sie sich geschworen, nie mehr ihre Telefonnummer mitzuteilen. Eines Tages hatte ein bösartiger Spaßvogel, in ihren Worten war es ein Wüstling, den sie abgewiesen hatte, ihre Telefonnummer in ganz Paris verbreitet, um sich an ihr zu rächen. Er hatte eine Botschaft mit ihrer Apparatnummer auf dem Minitel abgesetzt, in der es hieß, ein liebes, tolles Weib lade ganz Paris zu schlüpfrigen Rendezvous in ihre Wohnung ein. Der Erfolg war so groß, dass sie mehrere Nächte lang kein Auge zumachen konnte, weil sie dauernd von allen Besessenen der Hauptstadt angerufen wurde, die wie brünstige Kater ihre Telefon belagerten. Vielleicht war diese Geschichte wahr. Auf alle Fälle hatte sie die Marquise nicht von nächtlichen Eskapaden geheilt, bei denen sie sich nicht scheute, sich mit dem Pöbel wenigstens auf dem Bildschirm gemein zu machen. An mehreren Abenden, im Gebüsch der Multiverbindungen von Minitel verborgen, wartete ich auf das Erscheinen der Marquise auf dem Balkon ihres Palastes. Vergeblich. Die Schöne blieb verschwunden.
Und jetzt einige Dichtungen. Ja? Zuerst auf Französisch. Non, la terre n'est pas ronde. Non, la terre n'est pas ronde. Si la terre était ronde, cela se verrait, cela se saurait. Si la terre était ronde, il n'y aurait pas d'un côté quelques-uns tout en haut, et les autres, la plupart des autres, en bas, souvent même tout en bas. Si la terre était ronde, aucun pays ne pourrait se dire le centre de la terre, car tous seraient au centre, et tous les hommes tout autour de la terre seraient logés à la même enseigne. Mais ce n'est pas le cas. Et la terre va de travers, parce que la terre n'est pas ronde, en tout cas pas encore.
Nein, die Erde ist nicht rund. Nein, die Erde ist nicht rund. Wenn die Erde rund wäre, sähe man das. man wüsste es. Wenn die Erde rund wäre, gäbe es nicht auf einer Seite ein paar wenige ganz oben und die anderen, die meisten, da unten. Sogar oft ganz unten. Wenn die Erde rund wäre, könnte gar kein Land von sich behaupten, der Mittelpunkt der Welt zu sein, weil alle in der Mitte wären. Und alle Menschen überall auf Erden wären ebenbürtig. Doch so ist es nicht. Und die Erde läuft nicht rund, weil sie nicht rund ist. Zumindest noch nicht.
Les progrès de la guerre. Au temps de l'obscur Moyen-Âge, il arrivait parfois qu'un roi mourut sur le champ de bataille. Plus tard, Napoléon surveillait le mouvement de ses troupes du haut d'une colline. Aujourd'hui, les généraux suivent de leur bureau la trajectoire télécommandée de leurs missiles qui vont très loin de là frapper des villes et des civils. Pour éviter les dangers de la guerre, mieux vaut de nos jours se faire militaire de carrière.
Fortschritte des Krieges. Im finsteren Mittelalter geschah es bisweilen, dass ein König auf dem Schlachtfeld sein Leben ließ. Napoleon später überwachte den Zug seiner Truppen von einer Hügelkuppe. Heute verfolgen die Generäle am Schreibtisch die ferngelenkte Flugbahn der Raketen, die in weiter Ferne Städte treffen und Zivilisten. Um der Kriegsgefahr zu entrinnen, schlägt man heutzutage besser eine Militärkarriere ein.
Image de la femme occidentale. Belle, mince, éternellement jeune, active, moderne, intelligente, sportive, souriante, indépendante, excitante, désirante, toujours libre, toujours disponible. L'image de la femme occidentale est en tout point parfaite, aussi bien habillée que nue. Mais une image, on ne peut pas la toucher, l'émouvoir, lui donner du plaisir, la faire souffrir, la décevoir, ni même l'amuser. L'image de la femme, on peut l'aimer, l'adorer même si on veut, mais pas s'en faire aimer. L'image peut séduire, mais pas être séduite. L'image peut simuler, elle peut aussi stimuler, mais elle ne peut pas jouir. Les images n'ont pas de plaisir, pas de pudeur, pas non plus d'audace véritable, de courage. Les images peuvent parler, mais elles ne pensent pas. Les images n'ont pas de problème, pas de projet. Elles ne travaillent pas, elles ne rêvent pas et ne se battent pas. Les images sont toujours sages. Mais moi, qui vis dans le monde occidental où dominent les images, je connais une femme, une au moins, qui n'est pas une image.
Das Bild der westlichen Frau. Schön, schlank, ewig jung, aktiv, modern, intelligent, sportiv, charmant, gewandt, aufreizend und begehrenswert, immer frei und allzeit bereit. Das Bild der Westfrau heißt Perfektion im Business wie im Evas-Kostüm. Aber ein Bild kann man nicht berühren, bewegen, erregen, verletzen, enttäuschen, nicht einmal erheitern. Ein Frauenbild kann man lieben, anbeten, sogar wenn man will, doch es liebt nicht zurück. Ein Bild kann verführen, doch wird nicht verführt. Es kann simulieren und auch stimulieren, doch nicht jubilieren. Bilder empfinden weder Lust noch Scham. Sie haben keinen echten Wagemut, keine Courage. Bilder können sprechen, aber nicht denken. Bilder haben weder Probleme noch Pläne. Sie arbeiten nicht, sie träumen und kämpfen nicht. Bilder sind immer vernünftig. Ich lebe in der westlichen Welt, wo Bilder alles beherrschen und kenne eine Frau, zumindest eine, die kein Bild ist.
Und natürlich, sie ist ich auch. Und vielleicht, es gibt viele. le matelas abandonné. C'est l'été, la saison où d'ordinaire on abandonne son chien. Attaché à un arbre sur la route des vacances, ses vieux parents ou ses petits-enfants. En bas de chez moi, profitant du fait que la ville avait le dos tourné, que les arbres clignaient des yeux sous le soleil et que les gamins dans le jardin public jouaient à la marelle avec les jets d'eau ou couraient après les pigeons, quelqu'un a abandonné son matelas. Il gît maintenant sur le trottoir, le ventre en l'air, un peu étripé aux coutures, et à tous il offre sans pudeur le spectacle de sa nudité, aux taches douteuses. Pourtant, pendant des années, il a servi honnêtement. Il a accueilli les nuits de sommeil réparateur et les nuits d'insomnie, les rêves et les cauchemars, les étreintes, les amours, quelques disputes aussi, et n'a jamais rien dit. Il a même fait son possible pour étouffer les grincements du sommier. Et voici qu'on le jette à la rue, sans plus d'égards, comme un travailleur au noir, un ouvrier sans papier. Il va pour un temps rejoindre le sort de ceux qui dorment dehors, le plus souvent sans matelas, jusqu'à ce qu'un camion de la voirie prenne soin de lui et l'emporte à la déchetterie.
Die verwaiste Matratze. Sommer. Zu dieser Jahreszeit setzt mancher seinen Hund aus, fesselt ihn an einen Baum am Rand der Urlaubsstraße oder die alten Eltern, kleine Kinder. Unten vor unserem Haus, die Stadt schaute gerade nicht hin, die Bäume blinzelten im Sonnenlicht, die Kinder in den Parks spielten Hinkeln mit den Wasserstrahlen und jagten Tauben, hat jemand seine Matratze ausgesetzt. Da liegt sie nun auf dem Trottoir. Den Bauch in die Luft gereckt, aus den Nähten geplatzt, stellt sie schamlos ihre Blöße mit verdächtigen Flecken zur Schau. Dabei hat sie jahrelang treu gedient, war Bettstatt für erquickenden Schlaf und durchwachte Nächte, für Träume, Albträume, Umarmungen, Liebesspiel und ein paar Streitereien, ohne ein Wort zu verlieren. Tat sogar ihr Bestes, den quietschenden Sprungfederrahmen zu dämpfen. Jetzt wirft man sie auf die Straße, ohne viel Federlesens, wie einen Schwarzarbeiter, wie einen Arbeiter ohne Papiere. Eine Zeit lang wird sie das Schicksal derer teilen, die unter freiem Himmel schlafen, meist ohne Matratze, bis die städtische Müllabfuhr sich ihrer annimmt und sie zur Kippe fährt.
Und jetzt eine kleine Lebensdichtung. Étoile de mer, tu es pareil à l'étoile de mer, miracle vivant de la nature qui repose sur le sable au fond des eaux et porte les stigmates du cosmos dans l'architecture de ses branches. Mais les étoiles de mer n'ont pas de cerveau, et toi tu en as un. Et tu brilles en plein jour, quand tu veux, d'une lumière clignotante, plus vive et malicieuse qu'une étoile du ciel.
Seestern. Du gleichst dem Seestern, lebendiges Wunder der Natur. Auf Sand gebettet, tief unten im Wasser, trägt er die Zeichen des Kosmos in seiner arme Gestalt. Seesterne haben kein Hirn, du aber wohl. Du glänzt am helligsten Tag, wenn du willst, in funkelndem Licht zwinkerst und sprühst du mehr als ein Stern am Himmel.
Nicht. Ja, okay. Eine kleine Dichtung über Rosa Luxemburg. Wann er war im Gefängnis in Franke. Le pan de nuit. Rosa Luxemburg dans sa cellule à Franke, pure et prisonnière comme un lac de montagne. Un matin au réveil, elle trouve un pan de nuit, mal en point, dans la salle de bain. Lui aussi est enfermé. et a voleté de ci, de là, pour s'évader, il s'est épuisé. À l'extérieur, la répression fait rage, le monde tremble sur ses bases. Rosa prend le papillon au creux de sa main, doucement le porte à la fenêtre, lui donne un pétale de fleurs pour qu'il retrouve ses forces et lui dit « Écoute, dehors le maire le chante, tu ne crois pas que tu devrais, toi aussi, reprendre goût à la vie ?» Et puis, elle rit de ce petit discours à haute voix prononcé. Et voici que le papillon bientôt revient à lui, titube un peu et lentement s'envole vers sa liberté.
Das Nachtpfauenauge. Rosa Luxemburg in ihrer Zelle in Wronke, rein und eingekesselt wie ein Bergsee. Eines Morgens wacht sie auf und findet ein Nachtpfauenauge, angeschlagen im Badezimmer. Auch gefangen fliegt es hin und her, um auszubrechen, ganz erschöpft. Draußen wütet die Repression, die Welt ist aus den Fugen. Rosa nimmt den Schmetterling, trägt ihn sanft zum Fenster, gibt ihm ein Blütenblatt zur Stärkung und sagt, hör, draußen singt die Amsel. Da solltest doch auch du die Lebensfreude wiederfinden. Sie lacht ob dieser kleinen Rede, die sie ihm gehalten hat. Und sieh, der Schmetterling erholt sich, taumelt und flattert langsam in die Freiheit.
Nach Rosa Luxemburg, Bertolt Brecht. Es gibt eine Logik. Lettre au camarade Brecht sur le bon usage de la bonté à propos de quelques ragots récemment répandus sur son compte. 1. L'auteur de pièce est assis dans son fauteuil au bord d'un lac, quelque part dans le nord, pendant qu'au sud, la guerre fait rage. Il porte une vareuse grise et sourit. Aux lèvres, un cigare. À la main, un verre de schnapps. À côté de lui, deux filles, rondes, à la chair ferme et blanche, courent nues sur le ponton et vont en riant se jeter à l'eau. Ainsi, dit le commentateur, l'écrivain révolutionnaire n'était qu'un jouisseur et un égoïste qui profitait des femmes, ses collaboratrices. Pourtant, celui qui se fait du bien en en faisant aux autres, mériterait bien d'être aussi nommé bon. Et peut-il lutter pour une vie meilleure, celui qui méprise la bonne vie ? 2. Comparaissant devant la commission des activités anti-américaines, le dialecticien, qui sait qu'en certaines circonstances, il ne sert à rien de porter la contradiction, déclare ce qui est la vérité, qu'il n'a jamais été membre du Parti communiste. Devant un adversaire plus fort que lui, la bêtise étant la meilleure défense des gens intelligents, il use de la force des faibles, la ruse. Ainsi, le dialecticien, dit le commentateur, non content d'être un marxiste, était un lâche, doublé d'un mauvais camarade. Mais la bonté consiste-t-elle à se livrer pieds et poings liés à ses ennemis ? Après-guerre, le partisan de la grande méthode opta pour la RDA, la République démocratique allemande, mais se fit faire un passeport autrichien. On n'est jamais assez prudent avec ses propres amis. Quand, avenue Unter den Linden et vers l'Alexanderplatz, les ouvriers descendirent manifester contre le pouvoir ouvrier, il proposa d'armer les ouvriers pour soutenir justement le pouvoir qu'ils contestaient. Ce qui prouve bien, dit le commentateur, sa position plus qu'ambiguë et sa compromission. Mais comment édifier le grand ordre sans éduquer le peuple et sans être éduqué par lui ? Selon lui, souveraineté populaire signifiait souveraineté des arguments, position souvent inconfortable. Mais au confort de la position morale, le moraliste préférait l'inconfort de la politique. Post-scriptum. Tu rêvais, cher camarade, que le monde devint un théâtre où tous pourraient regarder la pièce à travers la fumée d'un cigare et discuter de la représentation, Un théâtre dont les spectateurs deviendraient non seulement les acteurs, mais aussi les auteurs. Tu disais, cher camarade, que dans ce monde où être bon est souvent dangereux, il ne suffit pas d'être bon, il faut rendre le monde meilleur. Tu nous as aidés à nous prémunir de l'angélisme qui toujours menace. Le risque, tu le savais déjà, mais après toi, nous l'avons souvent vérifié, c'est alors le cynisme. Voilà pourquoi, toi qui enseignais les dures lois de la lutte des classes, et n'étais, semble-t-il, pas un ange, tu considérais la gentillesse comme la plus grande des qualités. Voici aussi pourquoi tu nous restes nécessaire.
Brief an den Genossen Brecht über den rechten Gebrauch der Güte. Im Zusammenhang mit einigen Klatschgeschichten, die kürzlich über ihn verbreitet wurden. 1. Der Stückeschreiber sitzt im Sessel am Ufer eines Sees irgendwo im Norden, während im Süden der Krieg tobt. Er trägt die graue Jacke, lächelt, Zigarre im Mund, Schnapsglas zur Hand. Neben ihm laufen zwei dralle Mädchen, nacktes, festes, weißes Fleisch, lachend über den Steg ins Wasser zu springen. Also, sagt der Kommentator, war der Revolutionär nichts weiter als ein Egoist und Genießer, der Frauen, Mitarbeiterinnen ausgebeutet hat. Jedoch, wenn einer, der sich Gutes tut, dabei auch anderen gut tut, der hätte doch verdient, selbst gut genannt zu werden. Und kann der für ein besseres Leben kämpfen, der das Gute verschmäht? 2. Vorm Komitee für unamerikanische Umtriebe erklärt der Dialektiker, der weiß, dass es unter Umständen nichts nützt, zu widersprechen, es ist die reine Wahrheit, dass er niemals KP-Mitglied war. Vor einem stärkeren Gegner ist Dummheit die beste Verteidigung der Intelligenten. Er nutzt die Kraft der Schwachen, die List. Also ist der Dialektiker laut Kommentator nicht nur Marxist, auch Feigling und obendrein ein schlechter Genosse. Aber heißt gut sein, sich auszuliefern, gefesselt in Ketten dem Feind? 3. Nach dem Krieg entschied sich der Anhänger der großen Methode für die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, aber er nahm einen österreichischen Pass. Man kann nie vorsichtig genug sein mit den Freunden. Als die Arbeiter unter den Linden zum Alexanderplatz zogen und gegen den Arbeiterstaat demonstrierten, schlug er vor, die Arbeiter zu bewaffnen, um die in Frage gestellte Macht zu stützen. Also der Beweis, sagt der Kommentator, für Doppelzüngigkeit und faulen Kompromiss. Doch wie kann eine große Ordnung entstehen, ohne das Volk zu erziehen und von ihm erzogen zu werden? Er sagt, die Souveränität des Volkes bedingt die Souveränität der Argumente. Häufig ein unbequemer Standpunkt. Doch der Bequemlichkeit der Moral zog der Moralist das Unbequeme der Politik vor. PS. Du träumtest, lieber Genosse, von einer Welt als Theater, wo alle das Bühnenstück sehen, durch Rauchkringel einer Zigarre und über das Stück diskutieren. Die Zuschauer in dem Theater sind auch Schauspieler und Autoren zugleich. Du sagtest, lieber Genosse, dass in dieser Welt, wo häufig Gefahr läuft, wer gut ist, gut sein nicht ausreicht. Wir müssen die Welt verbessern. Du hilfst uns, sie zu bewahren gegen Blauäugigkeit, die stets lauert. Das Risiko, wie du schon wusstest, doch wir haben es selbst oft erfahren, ist kalter Zynismus. Und das ist der Grund, warum du, der den harten Klassenkampf lehrte und alles andere warst als ein Engel, die freundliche Güte sahst, als der größten Tugenden eine. Das ist auch der Grund, warum du uns unverzichtbar bleibst.
Noch zwei. Le peuple. D'après un poète de l'époque classique. Notre faiblesse et notre force, et ce qui est soumis aujourd'hui, demain dominera. L'eau n'offre aucune résistance. Elle s'écoule vers le bas et suit la pente du terrain. Mais elle déplace les vallées et vient à bout des plus puissantes digues. L'air est invisible. Nul ne prend garde à lui, mais nul ne peut vivre sans lui. Et à la brise qui ne cesse jamais, même la roche ne résiste pas. L'herbe est chétive et courbe la tête sous le vent. Sous les pas des chevaux, elle peut être mille fois piétinée, mais elle finit toujours par envahir les ruines des palais. Elle vient à bout des monuments, efface les dynasties et recouvre les tombes des généraux. Ainsi est le peuple. Le plus souvent, il ne compte pas, mais il est innombrable. Il n'occupe aucune position, mais il est partout. Il n'a aucun pouvoir, mais il est tout-puissant. Alors qu'il parle par des millions de bouches, le plus souvent, il ne prend pas la parole. Mais qu'il entre en crue, déborde les digues, qu'il se mette à souffler et donne de la voix, qu'il se mette à pousser, monte sur les talus, grandisse au cœur des villes, ses brins serrés les uns contre les autres, et qu'à chaque printemps, il renaisse plus vert et plus vigoureux.
Das Volk nach einem Klassiker. Unsere Schwäche ist unsere Kraft. Und was heute unterliegt, wird morgen siegen. Wasser leistet keinen Widerstand. Es fließt den Berg hinab und folgt dem Hang und kann noch Berge versetzen und Dämme einreißen. Luft ist unsichtbar. Man nimmt sie nicht wahr und braucht sie doch zum Leben. Selbst der Fels muss der stetigen Brise weichen. Gras ist schwach und beugt sich dem Wind. Tausendfach von Pferdehufen zerdrückt, erobert es dennoch Palastruinen und Baudenkmäler, löscht Dynastien aus, bedeckt das Grab von Generälen. So ist das Volk. Meist zählt es nicht und ist doch unzählbar. Es hat keine Posten und ist doch überall. Es hat keine Macht und ist doch allmächtig. Es spricht aus Millionen Mündern und ergreift nur selten das Wort. Doch wenn es überbordet, die Dämme sprengt, zum Aufbruch bläst und die Stimme erhebt, nachdrängt und auf die Welle steigt, anschwillt im Herzen der Stadt, ein Grashalm an den anderen geschmiegt, wird es in jedem Frühling neu geboren, grüner und stärker.
Die letzte. Être uni. Il y a tant de raisons de vivre divisés. Grains de sable érodés par l'eau et par le vent, grains de sable ignorant de ce qu'est le cristal. Il y a tant de raisons de vivre divisés. Chaque feuille sur l'arbre peut se sentir unique. Et nous avons raison toujours contre les autres. Il y a tant de raisons de vivre divisés. Salariés marchandant leur peau sur le marché, comme autant d'atomes tournoyant dans le vide, identiques et concurrents. Le peuple est un mercure, à l'ordinaire liquide. Or nous savons le chiffre et la formule de la fusion et de la solidification. S'unir est le moyen, mais c'est aussi la fin. Être ensemble est déjà la victoire.
Vereint sein. Es gibt so viele Gründe, gespalten zu sein. Sandkörner, von Wasser und Wind zerrieben, Sand, der vom Kristall nichts weiß. Es gibt so viele Gründe, gespalten zu sein. Jedes Blatt am Baum fühlt sich einzigartig und wir haben immer Recht vor den anderen. Es gibt so viele Gründe, gespalten zu sein. Arbeiter, die ihre Haut zum Markte tragen. So viele Atome, die im Leeren kreisen. Identische Konkurrenten. Das Volk ist wie Quecksilber, meistens flüssig. Doch wir kennen Chiffre und Formel, die es einen und härten. Sich vereinen ist das Mittel, doch auch der Zweck. Geeint sein ist schon der Sieg.
Merci, Thomas.